Zum ersten Mal darf ich bei so einem Jubiläumsgottesdienst wie heute predigen. Vor mir sitzen mit den fünf Schwestern im Büchelberg sozusagen 770 Dienstjahre, 281.000 Tage im Einsatz für Jesus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe nur gedacht, wenn ich 770 Jahre zurückzähle und man könnte sozusagen ihre Dienstjahre aneinanderreihen, dann wären wir mitten im Mittelalter, noch etwa 260 Jahre bevor Martin Luther geboren wurde. Unglaublich. Aus der Lutherbibel lese ich jetzt aber einen Text, der glücklicherweise verschiedene Revisionen auch der Luther-Übersetzung hinter sich hat. Aber es ist ein Kunstwerk, dieser Bibeltext. Und vielleicht ein angemessener Text für ihr auch Lebenswerk. Aber ein Kunstwerk, das uns zeigt, warum sie Gott so gedient haben. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ein Kunstwerk. Meistens erkennt man Kunstwerke daran, dass um das Bild, um das Kunstwerk ein Rahmen besteht. Und so ist es auch mit diesem Psalm. Wenn ich den ganzen Psalm jetzt gelesen hätte, dann hätten wir den Rahmen am Schluss nämlich wieder gefunden. Der Psalm endet mit dem Satz, mit dem Vers, lobe den Herrn, meine Seele. Aber wie es ja bei einem Kunstwerk ist, es geht nicht in erster Linie um den Rahmen, um unser Lob, sondern es geht ja um das Kunstwerk. Was wird gelobt? Was ist zu loben? Die Selbstaufforderung zum Loben, lobe den Herrn, meine Seele, das ist der Rahmen. Alle haben scheinbar gute Erfahrungen mit Gott gemacht, das Volk Israel, Mose, ja, auch David selbst. Barmherzigkeit, Gnade, Fürsorge wird bildhaft beschrieben, wird vor Augen gemalt, wird gefeiert. Und zum Schluss klingt es, ja, wie bei einer großartigen harmonischen Symphonie, die Engel, die Heerscharen, alle Schöpfungswerke, alle Menschen sollen Gott loben. Vor einiger Zeit habe ich aber entdeckt, in diesem Psalm steckt noch etwas Besonderes drin. Denn es gibt so einen zweiten Teil, den ich nicht gelesen habe, auf den wir nachher aber kurz zu sprechen kommen, der will nicht so ganz dazu passen. Nicht immer scheint Gott barmherzig, gnädig, geduldig zu sein. Schon in den Versen, die wir gelesen haben, wird dreimal erwähnt, dass der Herr zu fürchten ist. Sozusagen soll das Voraussetzung sein, dass wir gut von ihm behandelt werden? Es wird im zweiten Teil davon zu reden sein, dass wir Menschen wie Staub sind, wie Gras, wie eine Blume, die verschwindet, vom Wind weggeblasen wird. Ja, was stimmt nun? Sind wir die einzigartige Adresse der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die Krone der Schöpfung, wie wir manchmal sagen? Oder sind wir zum Vergessen unwichtig? Haben wir Gottes Vergebung erlebt, seine Gnade erfahren? Oder lässt uns Gott doch, wenn es drauf ankommt, wie eine heiße Kartoffel fallen und unsere Spur verschwindet und wird nicht mehr gesehen? Sind wir von ihm geliebte Kinder, mit besonderer Fürsorge umgeben und bedacht? Oder sind wir bei ihm schon längst aus dem Sinn, vergessen und bedeutungslos? Ein klein wenig wollen wir heute an diesem Morgen diesen Fragen nachgehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Doppelpunkt. So hier in meiner Luther-Übersetzung. Und dann kommt in der deutschen Sprache entweder eine wichtige Aussage oder eine Aufzählung. Und in diesem Fall ist es eine Aufzählung. Vergiss nicht. Bei einem Jubiläum will man ja zurückdenken und manches nochmal hervorholen, was man erlebt hat, mit Gott erlebt hat, mit Menschen erlebt hat, an Bewahrung und Hilfe. Vergesslichkeit ist aber auch unsere menschliche Schwäche. Nicht nur bei Senioren oder an Alzheimer Erkrankten. Nein, in allen Altersgruppen wird eifrig vergessen. Die einen aus Übermut, durch Ablenkung, man geht oberflächlich darüber hinweg, hat nur oberflächlich zugehört und hat es schon wieder vergessen. Ja, die große Vielfalt und die tausend Möglichkeiten sorgen dafür, dass wir Dinge vergessen. Der Stress, die berufliche Überforderung, schlecht oder doppelt geführte Kalender und dann hat man doch was nicht eingetragen. Manchmal schlechte Absprachen, aber auch Alters- und Krankheitsgründe führen dazu, dass wir vergessen. An Erklärungen, an Entschuldigungen mangelt es meistens nicht. Warum wir was oder wen vergessen haben, es fällt uns meistens etwas ein, warum es so war. Und man könnte vermuten, auch David hat diese Erfahrung gemacht, dass er Gottes Handeln, seine Barmherzigkeit vergessen hat. Und man hat förmlich den Eindruck, er möchte mit diesem Psalm etwas dagegen unternehmen. Er hat sozusagen wie eine Art Strategie, warum er nicht vergessen will. Und er nimmt sich vor, das nicht nur mit dem Mund zu tun, sondern vom Innersten, von seiner Seele aus. Mit seiner eigenen Seele zu sprechen, seiner eigenen Seele, dem Innersten einen Auftrag zu geben. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist eine ganz besondere Sprache. Die Sprache, die sprechen wir dann gut, wenn Gott zu uns spricht. Dann können wir damit antworten. Diese Sprache verstehen wir gut, wenn wir uns Zeit nehmen, in der Stille, in der Nacht. Wenn unsere Gedanken vielleicht zurückwandern, wir keine Erklärungen finden für das eine und andere, aber dann irgendwie spüren, Gott hat mich nicht im Stich gelassen. David nimmt sich also vor, mit seiner Seele Gott zu loben. Nicht nur in Gedanken, nicht nur mit Worten, nicht nur mit Liedern, mit Musik, das auch. Da war er Meister sogar drin. Mit meiner Seele will ich Gott loben, so heißt es in der Übersetzung der Neues Leben Bibel. Das ist eine Herzens- und Willensentscheidung. Er will sich erinnern, er will nicht vergessen. Er will tiefer schürfen in seinem Leben und es zurückführen, was er geschenkt bekommen hat, auf Gottes Güte, auf das, was er ihm geschenkt hat, was Gott ihm gegeben hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also zähle auf. Ein ganzer Psalm hier lobt Gott. Und falls Sie mögen und heute Zeit haben, lesen Sie die folgenden Psalmen 104 bis 108 auch noch. Es sind ein Lob- und Dankpsalm am anderen. Ich habe als junger Mensch im EC einmal mir vorgenommen, für jede Bitte im Gebet will ich Gott auch ein Dank oder ein Lob aussprechen. Ich gebe es zu, ich bin kläglich gescheitert. Nach 3 Tagen habe ich mich wieder ertappt, vielmehr wieder gebittet, gebettelt und Fürbitten vorgebracht als gedankt. Es ist nicht so einfach, diesem Psalm, dieser kleinen Lehrstunde des Davids nachzukommen. Wahrscheinlich könnte jede von Ihnen, den Jubiläumsschwestern, einen solchen Lob- und Dankpsalm schreiben. Und wir haben es vorher ja in diesen kurzen Texten, die Sie gesprochen haben, schon gehört. Welch Gnade, welche Treue, welche Güte und Liebe Gottes Sie erlebt haben. Natürlich, wenn wir zurückdenken, fällt uns meistens nicht nur das Gute ein. Da drängt sich auch manchmal anderes hinein, schwierige Phasen, schwere Entscheidungen, herausfordernde Erlebnisse, Nöte. Wir haben vorher gelesen von dem Unfall der Schwester 1983, Verluste, Krankheit, Trauer über liebe Menschen. Ja, wer nachdenkt, der kann auch Gründe zum Jammern, zum Trauern, zum Klagen finden. David hat sich aber entschieden, nicht zu vergessen, was Gott Gutes ihm getan hat. Mit Nachdenken kommt man auch zum Danken oder wir könnten sagen zum Nachdanken. Manchmal muss man nachdanken, weil man noch nicht genug dafür gedankt hat und das ist dann auch so ein bisschen das nochmal aufholen, was man Gott doch gerne noch einmal dankbar sagen will. Woran man sich dankbar erinnern will. Nachdenken, erinnern. Vielleicht mögen Sie nachher beim Essen oder beim Kaffee trinken oder wenn Sie sich mit Ihren Verwandten heute Mittag unterhalten oder die Schwestern auch in Büchelberg, wenn nachher noch jemand vorbeikommt, vielleicht mal eine Sache sagen, einem anderen, wofür Sie Gott so wirklich dankbar sind. Es würde passen zu der Losung, die ja heute steht, dass wir über das, was wir erlebt haben, dass wir das mit anderen teilen, dass wir das anderen erzählen. Ich will Ihnen auch als Vorsitzender des DGD herzlich danken für alles, was Sie getan haben, für Ihr Leben, das Sie Gott zur Verfügung gestellt haben. Darum bin ich aber heute nicht hier. Ich möchte gerne, dass wir alle heute gemeinsam in diesem Gottesdienst und darüber hinaus Gott dankbar sind für seine Barmherzigkeit. Und darauf gründet sich dieser Psalm. Darum geht es in diesem Psalm. Gott hat Dank verdient. Und dieser Dank, der reinigt auch unsere Gedanken manchmal von unserem schlechten Denken. Er reinigt unsere Seele, er reinigt unsere Konzentration, er fokussiert uns auf das Wesentliche. Danken erinnert mich an die Erfahrung, die ich mit Gott machen durfte. Und sie stärkt mein Vertrauen, dass ich auch in den nächsten Herausforderungen, in den nächsten Prüfungen, in den nächsten Zweifeln, mit der nächsten Sorge zu ihm kommen kann. Es stärkt mein Vertrauen, auch in die Zukunft mit diesem Gott zu gehen. Und darum danke ich Ihnen, dass Sie von den nächsten 40 Jahren gesprochen haben. Jawohl, nur wenn man sich an so einem Tag dankbar erinnert, geht man auch glaubensmutig in die Zukunft im Vertrauen auf diesen Gott. Danken bringt uns in die Position des Beschenkten. Wir sind nicht mehr die, die es geschafft haben. Wir sind nicht mehr die, die die Leistung erbracht haben. Wir sind nicht mehr die Könner, die Selbstständigen. Wenn wir dankbar sind, danken wir dem, der uns dazu in die Lage versetzt hat, der uns dazu begabt hat, der uns beschenkt hat, der uns begleitet hat. Die Menschen der Bibel haben unterschiedliche Formen gefunden, nicht gedankenlos, ohne Lob, ohne Dank zu sein. Danklos zu leben. Das Volk Israel hat Denksteine, Gedenksteine aufgestellt. Manche haben Altäre gebaut im Alten Testament, Opfer gebracht, Lieder geschrieben, Psalmen verfasst, Gebete gesprochen, Briefe geschrieben. Ja, ihre Kinder aus Dankbarkeit Gott zur Verfügung gestellt, Bekenntnisse gesprochen, aus Dankbarkeit auf Rache verzichtet. Ja, sich Namen gegeben, um immer daran sich zu erinnern, dass Gott der Handelnde war. Ja, ihre Namen gewechselt, weil sie damit ein Bekenntnis ablegen wollten, ich vertraue diesem Gott, ich bin diesem Gott dankbar. Vielleicht mögen Sie heute mal einen Dankbrief an Gott schreiben, einen Dankpsalm formulieren, ein Dankgebet schriftlich. Das tut manchmal richtig gut, wenn man das so schwarz-weiß vor sich hat und sagt, lieber Gott, ich schreibe dir einen Brief. Wir haben das mit unserer Gemeinde vor etwa 2 Jahren mal an einer Wochenendfreizeit gemacht. Diesen Brief habe ich heute noch. Ich habe ihn verschlossen. Und ich habe mir vorgenommen, wenn es mal eine Zeit gibt, dass ich unzufrieden bin mit mir und mit Gott, mit seiner Wegführung oder mit irgendetwas, dann mache ich diesen Brief auf und lese nach, wofür ich damals aufgeschrieben habe, Gott zu danken. Gott glauben, ihm vertrauen, das ist danken. Etwas für Gott wagen in den nächsten 40 Jahren oder vielleicht schon morgen, ist auch ein Zeichen der Dankbarkeit, wenn wir mit und für Gott wieder etwas tun. Jesus vor anderen Menschen ein Lob aussprechen, das ist ein wunderbarer Dank. Das wird er sicher gerne hören. Eine Spende, ein Opfer geben, vielleicht sogar mit Überwindung, einen größeren Betrag, als ich mir vorgenommen habe. Auch das kann ein Dank sein. Seine Zeit für Menschen einsetzen, sein Leben Gott zur Verfügung stellen, aus Dankbarkeit. Doch dann konzentriert sich David nicht nur auf das, was wir nicht vergessen sollen, die Güte Gottes, die Lebensführungen. Er beschreibt, und das ist der Mittelteil auch unseres Predigttextes, was Barmherzigkeit denn wirklich bedeutet. Und es sind 4 Vergleiche, 4 Bilder, die ich Ihnen ganz kurz noch einmal aus diesem Bibeltext vor Augen malen will. Das erste in Vers 9 und 10, er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns, wir könnten auch sagen, entsprechend unserer Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Das Ganze kommt aus der Gerichtssprache. Also versagt, falsch gehandelt und dann kommt die Bestrafung. Dann kommt die Strafe, die Vergeltung. David sagt, Gott geht anders mit uns um, als wir es verdient haben. Er handelt nicht so, wie wir es entsprechend unserer Schuld und Sünde verdient hätten. Und nicht nur die falschen Taten. Hier bei Luther in der Übersetzung, die ich habe, steht Missetat. Und in dem Wort Missetat steht ja eigentlich vermisste Taten drin. Wir hätten schon so oft etwas für Gott tun können und Gott hat es vermisst. Wir haben es nicht ihm gebracht, getan, gegeben. Und doch sagt David, so geht er nicht mit uns um. Er vergilt nicht, er vergibt. Nicht Vergeltung, Vergebung, das ist Barmherzigkeit. Das zweite, Vers 11, so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wie hoch ist der Himmel über der Erde? Vielleicht haben manche von Ihnen noch einen Ausflug vor oder einen Urlaub in diesem Jahr. Manchmal denkt man ja auf einem Berg oder auch wenn man am Meer, am Strand ist, dort hinten, dort treffen sich Himmel und Erde, Wolken, dort berühren sich das Wasser oder das Land. Wir wissen, könnten wir genau an der Stelle stehen, die wir meinen dort zu sehen, wäre auch dort der Himmel, der Mond, die Sterne, was auch immer, genauso weit entfernt als dort, wo wir zunächst waren. Unmessbar groß ist die Gnade Gottes. Sie ist nicht zu Ende zu kriegen. Sie reicht für uns Menschen, für alle Menschen. Das dritte Bild, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Was ist zwischen Morgen und Abend? Es ist immer was dazwischen. Entweder der Tag oder die Nacht. Aber dass es vom Morgen sozusagen sofort in den Abend übergeht, das kommt nicht vor. Es ist etwas dazwischen. Und so sagt dieser Vers, so lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Er trennt uns von unserer Schuld, von unserer Übertretung. Er distanziert uns. Immer dazwischen ist seine Gnade, ist seine Vergebung, ist seine Barmherzigkeit. Und wenn uns die Schuld wieder hochkommt, und das mag vielleicht auch bei Ihnen sein, als Schwestern, dass Sie denken, hätte ich damals anders reagiert, hätte ich etwas anderes gesagt, hätte ich vielleicht einmal etwas anderes getan, ich bin auch schuldig geworden, dürfen Sie wissen, das ist Barmherzigkeit Gottes. Dass selbst wenn uns unser Herz verklagt, wir haben es vorher in dem einen Text aus 1. Johannes 1 gehört, wenn uns unser Gewissen verklagt, dürfen wir wissen, er trennt uns von unserer Übertretung. Er nimmt sie weg. Er hält sie uns nicht wieder vor. Er kramt sie nicht nochmal hoch. Er erinnert uns nicht bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit nochmal daran. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Gott kann vergeben und vergessen. Wir kriegen es oft nicht hin, aber Gott. Und das vierte Bild, das Bild vom Vater und seinem Kind. Was bedeutet es, wenn ein Vater barmherzig mit seinem Kind ist? In der Regel würde man hier eigentlich warten, die Mütter sind doch das Bild der Barmherzigkeit. Die Väter sind doch eher die schnell zornig oder ärgerlich werden. Wir waren in Kassel, wir wohnten dort in der Nähe, als ich beim EC und bei Pro Christ war, in der Fußgängerzone unterwegs. Unsere Tochter war etwa 2 Jahre alt und die Fußgängerzone in Kassel hatte eben was Besonderes. Die Straßenbahn fuhr durch. Keine Autos, aber die Straßenbahn. Und es gab also diese Schienen und da musste man immer ein bisschen Acht geben. Wir waren sonntags nach dem Gottesdienst unterwegs, da war ich mit meiner Frau dort besonders gern unterwegs, weil die Läden zu waren. Und die Tochter an der Hand. Und wie das dann so ist, als verantwortungsbewusster Vater, immer schön an der Hand halten, damit nichts passiert. Aber unsere Tochter hat im Schaufenster Puppen gesehen und einen Kinderwagen und wollte dort unbedingt hin. Und wie das so ist, ich spürte das schon, die Hand drehte sich links und rechts und irgendwann war sie mir entwischt und sie rannte los. Es ging aber nicht lange gut. Sie stolpert über so eine Eisenbahnschiene, sie fällt hin. Ja, es hat etwas geblutet, aber vor allem die Tränen und der Schmerz. Was heißt es jetzt, barmherzig zu sein? Es gibt 3 Möglichkeiten. Man kann barmherzig denken, ach, tut mir das Kind leid. Ach, das tut bestimmt weh. Ist mir früher auch mal passiert, wenn man hinfällt. Ist das Barmherzigkeit? Nein. 2. Möglichkeit, man kann barmherzig sprechen. Ach, Isabel, das tut bestimmt weh. Ach komm, steh auf, das wird bald wieder besser. Ist das Barmherzigkeit? Barmherzig, ja, selbst ein Vater, wenn er noch so hartgesotten ist, wird hingehen, das Kind aufnehmen, die Tränen abtrocknen, das Taschentuch aus der Tasche ziehen, das Blut abtrocknen, das Kind streicheln, trösten, wird mit ihm zum Schaufenster gehen und die Puppen angucken und wird es so lange trösten, ja, bis er wieder fröhlich wird und bis die Tränen weg sind und der Schmerz nachlässt. Gott macht sich über uns Menschen im Himmel nicht nur barmherzige Gedanken. Gott ist kein Gott, der im Himmel nur schöne Worte gesprochen hat, ihr Menschen seid anständiger, dann wird alles besser. Nein, Gott hat sich die Hände schmutzig gemacht mit uns. Er hat seinen Sohn geschickt in die Welt. Sie sind am Kreuz von Golgatha angenagelt worden. Er hat sich die Hände blutig mit uns gemacht. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Das ist Gnade Gottes. Und dann kommt doch noch der Staub und das Gras. Ich will nicht mehr lang drüber reden, aber ich habe mich oft gefragt, warum heißt es nach diesem so schönen Vergleich des barmherzigen Vaters, er weiß, was für ein Gebilde wir sind, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Warum sind wir plötzlich wie Gras, wie eine Blume? Man könnte vielleicht sagen, weil Gott weiß, wie wir sind, dass wir so schnell, so stolz und so gut von uns denken, wie freundlich, sympathisch, nett, anständig, fürsorglich wir doch sind. Und Gott hält uns diesen Spiegel vor Augen. Diesen Spiegel, dass wir eben schuldig sind. Manchmal wie so eigensinnige Kinder davonrennen. Uns nicht um seinen Rat kümmern, sein Wort halten. Hassen und verpassen, lügen und betrügen. Andere und uns selbst. Selbstsucht und Sehnsucht uns manchmal ungenießbar machen. Ja, wir sind manchmal wie so ein Staubkorn von Milliarden, ein vergänglicher Grashalm, verschwindend, verblüht. Und genau das ist die Sensation, dass Gott solche Menschen liebt und sich für uns hingibt und barmherzig mit uns ist. Und mit ihrem Leben, liebe Schwestern, so barmherzig ist bis heute. Und sie so beschenkt und geführt und gefügt hat. Bei Gott sind wir nicht vergessen. Er hat uns aufgeschrieben in das Buch des Lebens. Wir sind bei ihm nicht vergessen, keiner. Auch nicht bei 10 Milliarden auf diesem Planeten. Kein Kind, kein Flüchtling, kein Ukrainer, kein Single, kein Kranker, kein alter Mensch, kein junger Mensch, kein Kind. Ich habe vor ein paar Jahren hier im Allgäu in Bayern das Jubiläum einer Blätterverteilgruppe, einer Gemeinschaft in Woringen im Allgäu mitgefeiert. Neben mir saß ein wohlsituiertes Ehepaar. Und ich kam mit ihnen ins Gespräch und ich sagte, ja, warum sind Sie heute gekommen zu diesem Jubiläum? Ja, sagten sie, weil diese eine Frau seit fast 30 Jahren oder ich weiß nicht mehr genau die Jahreszahl, uns jede Woche, inzwischen nicht mehr jede Woche, aber jeden Monat, das Blatt vorbeibringt. Dieses Blatt Leben mit guten Worten, das wir jede Woche, inzwischen nicht mehr jede Woche, weil es nicht mehr jede Woche erscheint, lesen und ermutigt werden und wir warten immer drauf. Und manchmal schimpfen wir mit ihr ein bisschen, wenn sie ein bisschen später kommt, nur aus Spaß. Weil jemand so Gott gedient hat, das rührt Menschen an. Und das, was Sie mit Menschen erlebt haben, die wir vielleicht nicht kennen, aber die Sie vielleicht jahrelang begleitet haben, was hat Gott daraus gemacht, was wird er daraus tun? Vielleicht haben Sie Bedeutsameres getan als viele Pfarrer und Hauptamtlichen, als viele Ulrich Parzanis, Billy Grahams, Präses, Bischöfe und andere Glaubenshelden. Ja, seine Gnade, seine Vergebungsbereitschaft, sein Erinnerungsvermögen, seine Fürsorge, seine himmlischen Wohnungen gehören uns, die bietet er uns an. Wir mögen manchmal als Menschen wie so ein verwelkter Grashalm sein, der hin und her wackelt, der auch Zweifel hat. Gottes Gnade ist uns geschenkt. Diesen Gott möchte ich achten und fürchten. Und ich bin überzeugt, das tun Sie auch. Es ist vielleicht 8 oder 10 Jahre her. Meine Frau und ich waren in Polen im Urlaub. Es war Sonntagmorgen wie jetzt. Als wir vom Hotel herauskamen, dort stand eine kleine Kirche. An diesem Sonntag war dort Gottesdienst. Einmal? Nein, 5-mal. Die Kirche war überfüllt. Vor der Kirche waren Holzbänke, nur Bänke ohne Lehne. Alles war überfüllt. Die Menschen standen. Und weil nicht alle auf das Gelände passten, standen die anderen auf der Straße und verfolgten den Gottesdienst. Und offensichtlich rief dann der Pfarrer auf, das Vaterunser zu beten. Die standen nicht auf. Ja doch, sie standen auf. Aber dann, und wir waren alle, die wir als Touristen sozusagen das verfolgten und vorbeiliefen, völlig erstaunt. Sie knieten nieder, auf der Straße, auf den Teer, in den Dreck, ins Gras, um diesen Gott zu ehren, anzubeten. Es hat mich tief bewegt. Ich mache das auch, seit ich Kind bin. Also ich abends knien bete, vor dem Bett, im Bett, wie auch immer, knien bete, weil ich diesen Gott fürchte, weil ich glücklich bin, dass mir Menschen zu diesem Gott den Weg gezeigt haben, der so barmherzig ist, so ein gnädiger Gott ist, der vergeben kann und nicht vergelten will, der vergeben kann und vergessen kann. Und das hat er in ihrem Leben getan. Und das feiern wir heute, dass wir so gemeinsam einen so großen, einen so barmherzigen Gott haben. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Wir singen miteinander.